freue mich, dass ihr gekommen seid, das Wort Gottes zu hören und Gemeinschaft zu haben untereinander. Das ist gut zu sehen und es wird euch segnen. Es hat euch schon gesegnet. Ich denke, das war schon ein guter Gottesdienst, den wir bisher hatten. Danke, Herr. Herr, ich lade dich ein, weiterzuwirken in diesem Heiligen Geist, in dieser Heil für uns hast und dass du davon genug hast für jeden, Herr. Danke dir, dass du uns heute Morgen weiter segnest und berührst mit deinem lebendigen Wort und dass du uns führst in die Weite, die du für uns vorbereitet hast, aus jeder Enge heraus, aus jeder Einschränkung heraus, in die Weite, die du für uns vorbereitet hast, Herr. Denn du hast gesagt, siehe, das Land ist weit, was ich euch geben will. Und da wollen wir heute Morgen reintreten, Herr Jesus, bewusst und sagen, wir wollen in dieses weite Land gehen, was du vorbereitet hast für uns, Herr. Danke, Herr Jesus, dass uns nichts begrenzen kann mit dir an der Seite. Amen. Ja, ich habe ein wenig mit Gott gesprochen. Ich hatte einen anderen Plan für den heutigen Tag. Und ich hatte so, der Herr sagt, ich habe auch was anderes noch vorbereitet. Und habe gesagt, gut, dann mache ich das. Und das ist dabei rausgekommen. Der Herr hat mir gesagt, dass er einen großartigen Plan für unser Leben hat. Und darüber möchte ich sprechen. Ich lade euch ein, mit mir Lebensläufe zu betrachten, die kein Mensch so geplant hatte, ja nicht mal in den kühnsten Vorstellungen. Und dann, wenn wir das betrachtet haben aus dem Wort, auf unseren eigenen Lebenslauf mal so von außen zu schauen und zu gucken, was hat Gott schon Wunderbares gemacht, wo waren schwere Zeiten, wo hat er mich getragen, wo habe ich ihn nicht so gemerkt, aber er war dennoch da, weil das Ergebnis ist ein gutes. Ja, wir sollen auf die Frucht schauen, auf das Ergebnis schauen, was der Herr bisher auch in unserem Leben bewirkt hat. Zuerst einmal haben wir einen ganz großartigen Plan von Gott für die Menschheit. Er hat eine perfekte Schöpfung für uns kreiert, eine perfekte Schöpfung und hat uns beauftragt, wir dürfen das bebauen und bewahren. Das war der Auftrag an die Menschheit. Alles perfekt, sogar ein Ruhetag dabei, ein Sonntag, wie wunderbar. So. Und das wurde uns anvertraut und auch noch Gemeinschaft mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Mehr geht nicht, mehr kann man sich auch heute nicht wünschen, mehr geht nicht. Eine perfekte Schöpfung und die Ausrüstung, das zu bebauen und zu bewahren oder auch den Auftrag. Also wir haben auch etwas zu tun. Es ist nicht da sitzen und sagen, ja, Herr, ich schau mal, wie das so wird mit dem Kraut, sondern wir dürfen das, und das liegt ja auch in uns, wir dürfen das anfassen, wir dürfen etwas machen, wir dürfen geschehen, der andere weniger. Wir freuen uns, wenn wir etwas kreieren, etwas schaffen können, etwas erarbeiten. Das liegt in unserer DNA, in unserer göttlichen DNA, und das ist gut so. Aber Adam und Eva hatten ihre eigenen Pläne und die haben sie durchgesetzt, denn der Herr hat uns auch einen freien Willen gegeben, ihr kennt diese Geschichte. Und damit verloren sie und auch die Menschheit danach ja diese persönliche Beziehung zu Gott und auch diese paradiesischen Zustände. Das war nun Schluss, das war nun vorbei. Aber unser Gott wäre nicht unser Gott, wenn er nicht eine Lösung hätte und hat das vollkommene Opfer Jesu Christi für uns, das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn, für uns dargebracht, für uns zur Sühnung der Sünden, diese Lücke zu überwinden. Von ihm zu der Menschheit hat er seinen eigenen Sohn geopfert. Und das ist ein Opfer, wenn man das Beste und das Schönste und das Innigste, was man hat, hingibt für etwas, um dann natürlich mehr zu bekommen. Gott hatte ja den ganzen, muss gewaltig gewesen sein. Also wir können das ja nur stückweise nachempfinden, aber wenn wir uns das bewusst machen, was Gott, der Vater, der Schöpfer, für uns da getan hat, der sagen können, gut, wenn sie es nicht wollen, dann kriege ich nochmal was anderes. Es war ja schon mal der zweite, es war ja schon die zweite Klappe, die er da kreiert hat. Es war vorher ja schon ein Tohuwabohu und der Herr hat sich nochmal aufgemacht und nach Noah noch einmal. Also der Herr lässt nicht locker, bis wir wirklich in seinem Plan sind und bis er das vollbringen kann, was er sich vorgenommen hat, haben und in diese ursprüngliche Lebensform wieder hineingekommen sind, dann gilt es auch etwas zurückerobern, was der Feind in der Zwischenzeit für sich in Anspruch genommen hat und gesagt hat, Erde ist frei, die nehme ich. Ja? Bewohnt hat und gewirkt hat. Aber Jesus Christus ist dabei geblieben. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und in Fülle haben. Gott gibt Leben in Fülle. Und diese Fülle, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so, ich bin so bescheiden aufgewachsen, nimm nicht so viel. Ja, kennt ihr vielleicht diese Sätze? Und ich muss mich oft ermahnen und sagen, Herr, ich darf die Fülle haben. Ich möchte gern, dass es überläuft heute. Ich möchte gern, dass meine Gnade, meine Liebe für die anderen, dass mein Gefühl auch heute mal überläuft. Und ich bin nie enttäuscht worden. Wenn wir das wollen, dann gibt der Herr uns die Fülle, lässt uns überlaufen in dem, wo wir gerade stehen. Ich möchte mit euch, es gibt ja viele Lebensläufe im Wort Gottes, ich habe jetzt mal 2, 3 herausgesucht und habe so gern oder auch intensiv studiert diesen Lebenslauf von Josef, der ja so wirklich erstaunlich ist. Er war ja einer der jüngeren Söhne Jakobs, war Schafhirte, die Großen auf dem Feld so erzählten, wollte sich vielleicht ein bisschen wichtig machen, war also mit anderen Worten eine Petze. Ja, hat so, die haben das gemacht, die haben, guck mal, Vater, die. Und also war, ich denke nicht, dass er viele Freunde hatte und auch nicht so beliebt war unter seinen Brüdern. Jedenfalls, ich mochte meine Schwester nicht, wenn sie petzte. So, also das war der Josef, das war so sein Leben. Aber er hatte noch eine andere Seite, er hatte eine Verbindung oder ließ sich vom Herrn gebrauchen oder der Herrn gebrauchte ihn, um Träume in sein Herz zu legen, um richtig große Träume in sein Herz zu legen. Und Josef hat das mit seinen 17 Jahren vielleicht nicht so verstanden, wie wir das heute verstehen, wenn der Herr uns Träume gibt. Aber er wusste, dass das wahr ist, was da in seinem Herzen war. Ja, dass seine Brüder sich vor ihm beugen würden, diese Ähren, diese Bilder, die er hatte. Und das hat er ihnen ja auch erzählt. Er erzählte, glaube ich, gerne. Und trotzdem, trotz all dieser Dinge, liebte sein Vater, sein irdischer Vater, ihn mehr als all die anderen Söhne. Ja, trotzdem er so ein kleiner Durcheinanderbringer war, liebte sein Vater ihn mehr als seine anderen Söhne, weil er ein Vater, der Sohn seines Alters war. In 1. Mose 37 können wir das alles so nachlesen. Jetzt geht es weiter. Aus dieser Position des Lieblingssohns, der er ja war, kam er durch seine Brüder in Lebensgefahr. Ja, er wurde abrupt getrennt von seiner Familie, von seiner Heimat, war Sklave, war Diener, war Gefangener. Ich setze voraus, dass ihr die Geschichte von Josef kennt. Wurde vergessen von Menschen, obwohl er ihnen Gutes tat. Saß im Knast, im Gefängnis. Und hatte also danach ein Leben, sollte eigentlich ermordet werden, wollten ihn nicht mehr sehen, die Brüder wollten ihn nicht mehr haben. Wer will schon eine Petze? Sondern er war fand Gnade, also Gott hatte ja einen Plan mit ihm und er wurde dann als Sklave verkauft. Dieser großartige Plan, von dem Josef natürlich noch nichts wusste, aber Josef ließ sich gebrauchen und bewahrte diese Träume in seinem Herzen, die er bekommen hatte, die er auch weitererzählt hatte. Und er blieb dran an diesen Verheißungen, so, wir nennen das heute Verheißung, aber er hatte eben diesen festen Traum für sein Leben und die nahmen mehr Platz in seinem Leben ein als die Umstände. Und die Umstände waren wirklich schlimm, die Josef durchlebte. Aber er hat diese Träume nie vergessen. Er hat nie vergessen, was da in seinem Herzen war, hat daran festgehalten, hat sich davon nicht abbringen lassen, war, wenn man so will, treu gegenüber dem, was da in seinem Herzen war. Wusste, das ist eigentlich mein Leben und ich bin jetzt hier, aber mein eigentliches Leben ist das, was ich empfangen habe, was ich in mir habe, in meinem Herzen habe. Und Pharao bezeichnete Josef viele Jahre später als einen Mann, in dem Gottes Geist ist. Wir lesen das in 1. Mose 41, 38 bis 44. Ah, das können wir mal einblenden. 1. Mose 41, 38 bis 44. Ah. Ja, das war die Maßnahmen gegen die Hungersnot. Wie diesen einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur mit dem Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring, ja, es gehört zu seiner Familie, sein Siegelring, von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand und er kleidete ihn in Kleider aus Byssos und legte die goldene Kette um seinen Hals, diese Autorität, die er hatte, das Merkmal eines Königs. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her, werft euch nieder. So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Was für eine Übertragung von Autorität, die Erfüllung seiner Träume, die er hatte als junger Mann, die Erfüllung seiner Träume. Ich habe mich gefragt, so ganz praktisch, woran hat der Pharao wohl erkannt, dass in Josef Gottes Geist war? Woran hat er denn das erkannt? So, wie merkt man denn, dass in jemandem Gottes Geist ist? Ist eine berechtigte Frage, oder? Ja, woran merke ich denn, dass in jemandem Gottes Geist ist? Wie ist das? Ist das spürbar? Ist das hörbar? Ist das erlebbar? Und ich denke, etwas Wichtiges ist, der Pharao hat gesehen, wie Josef sich verhalten hat, was er für einen Charakter hat, seine Charaktereigenschaften. Er hat sich nicht von seiner Frau hinreißen lassen, ihn zu betrügen. Er hat sich nicht hinreißen lassen, den Bäcker zu verklagen nachher, weil er ihn vergessen hatte, im Gefängnis sitzen lassen, noch ein paar Jahre. Er war ihm nicht gram, er war nicht nachtragend. So. Ich denke, an all diesen und viel mehr Charaktereigenschaften hat der Pharao gemerkt, das ist ein Mann, in dem der Geist Gottes wohnt. Das kann man nicht aus dem Natürlichen heraus. Das ist nicht menschlich, sondern das ist göttlich. Das ist etwas, was mehr ist, als ein Mensch leisten kann an Charakter. Das ist Josef, der also vom König hinter dem König, hinter dem Pharao und sein Volk dann anschließend noch, weil er eben so war, wie er war, der Josef, mit diesen Charaktereigenschaften, konnte er seinen Brüdern, die ihn eigentlich töten wollten, und seinem Vater und damit seinem ganzen Volk dienen, indem er sie versorgte mit Weizen. Also ein großartiger Plan für sein Leben, den keiner so planen kann. Wir haben ja alle so Vorstellungen, was wir im Leben erreichen wollen, was wir sein wollen, aber so etwas kann ein Mensch nicht planen, aber Gott kann das planen. So, dann beleuchten wir mal im Neuen Testament den Saulus. Ein ganz anderer Typ. Schon Erwachsener, nicht mehr 17, der hatte schon seine Stellung innerhalb der Gesellschaft. Er gehörte zur Gemeinschaft der Pharisäer. Er war stolz, er war vielleicht auch ein bisschen arrogant, ein stolzer Mann. Er war stolz auf seine Gesetzesgerechtigkeit und seine Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde. Darauf war er stolz, dass ich bin, hat er immer wieder betont, ich bin und ich habe. So. Und er sagt von sich selbst, er war ein Eiferer und ein Christenverfolger. Er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Lesen wir Apostelgeschichte 9, Vers 1. Er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Das war der Saulus. Bis ein Licht sich ihm in den Weg stellte und ihn erblindete und er ganz das Gegenteil wurde, nämlich ein gebrochener Mensch, auf Hilfe angewiesen. Und ich glaube, das ist etwas, was Paulus jetzt als allerletztes wollte. Hilfe von seinen Brüdern. Er wollte vorne stehen. Ich sag, wo es lang geht. Und das hat er ja auch getan. Ja, er war auch dazu berufen. Aber nicht in der Weise, wie er es lebte, sondern Gottes Plan war ein anderer. Gottes Plan war ja ein anderer. Und so stoppte durch diese Erscheinung, die dieser Saulus damals noch hatte, wurde er gestoppt in seinem Tun, Männer und Frauen gefangen wegzuführen und töten zu lassen. Denn das war die erste Gemeinde, die unter diesem Paulus litt. Seine Bestimmung war, das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 15, das, was Gott für ihn vorhatte. Gott hatte auch da einen gewaltigen Plan, nur Paulus hatte irgendwo eine andere Richtung eingeschlagen, so nach seinem Gutdünken. Geh hin, sagte der Herr, aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Das sagt er zu Ananias. Ananias sollte zu Saulus und ihm das mitteilen, ja, das war nicht so ganz ohne, denn damals hatten die Christen natürlich Angst. Auch der Ananias hatte Angst vor diesem Saulus, der alles gefangen nahm, was ihm nicht in den Kram passte, was nicht in seine Ordnung passte, in seine Pharisäerordnung. So. Aber Gott sagt ganz klar zu Ananias, geh hin. Geh hin, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl zu Nationen als auch zu Königen und den Söhnen Israels. Was für ein Auftrag. Was für ein Plan. Und Paulus oder Saulus damals noch mittendrin. Und durch dieses Licht mit dem er geblendet wurde, wurde sein Lebenslauf radikal verändert und er kam von der Finsternis in das Licht. Vorher den Weg, den er eingeschlagen hatte mit der Christenverfolgung, war Finsternis. Und so kam er einmal in das Licht und wurde geblendet. Habt ihr das schon mal so gesehen? Er kam in das Licht und war geblendet von diesem Licht. Und dann legte dieser Paulus, so wie er denn war, einen geistigen Sprint hin, mit dem er seine Brüder verwirrte und den Zeitplan Gottes etwas sprengte. Das war, glaube ich, nicht so ganz das, was Gott wollte. Barnabas kam dann und nahm ihn an seine Seite, um ihm erstmal zu sagen, du, Moment, das ist alles richtig, aber komm, wir müssen erstmal Gemeinde. Und 3 Jahre später lernte er, oder Paulus dann, Saulus, lernte er Petrus kennen. Und die beiden, wisst ihr, waren dann die ersten Apostel. Ja? Der Name wurde auch verändert. Beziehungsweise er hatte schon als zweiten Namen den Namen Paulus, aber er ließ sich Saulus nennen, Gott zum Dienst übersetzt. Saul bedeutet Gott zum Dienst. Und Paulus bedeutet, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch Saulus genannt und nicht Paulus, Paulus bedeutet der Kleine, Geringe, Niedrige. Das passte so nicht zu dem Äußeren oder zu dem, was Paulus vorher war, bevor er sich bekehrte. Ja? Er wurde der Kleine, Geringe und Niedrige genannt. Vielleicht für Paulus genau richtig, damit er in der Mitte dann sein Werk tun konnte. Was für eine Karriere, was für ein Lebenslauf, den hat sich Paulus, ich denke, auch anders vorgestellt. Aber wir sehen, dass Gott großartige Pläne hat, die durch eigenes Plan und Denken nie zustande kommen würden. Aber Gott schaut aufs Herz. Er schaut, hat auf die Hingabe des Paulus geschaut. Paulus wollte vor seinem Gott das Richtige tun. Er wollte sein Letztes geben und hat wirklich sein ganzes Leben auch hingegeben, aber in einer falschen Art und Weise. Wir sehen in das Herz von Josef die Treue. Er hat treu festgehalten an dem, was er in seinem Herzen hatte. Und ein Leben möchte ich noch mit euch betrachten, so ein Spotlight draufhalten. Noch ein Einblick in das Leben von Simon Petrus, dem Fischer. Simon war begeisterungsfähig, temperamentvoll. Seine Entscheidung kam aus ganzem Herzen. Ja, Herr, das mache ich so. Und dabei stand er in der Gefahr, dass er immer etwas voreilig war, vorschnelles Reden. Ich verleugne dich nicht, Herr. Ja, ich nicht. So. Und dann dachte er wahrscheinlich, wer weiß, was kommt. Aber erstmal hat er geredet und vorschnelles Handeln. Ja, Herr, wenn du das bist, dann laufe ich auf dem Wasser. Oder der Soldat hat dir wehgetan, dem haue ich jetzt das Ohr ab. Und zack, war das Ohr ab. So, radikal. Also das war Petrus. Das war Petrus, der so ganz entschlossen war, diese Entschlossenheit, dem Herrn zu folgen, aber eben zu tun, was er für richtig hielt. Ja, das Ohr musste ab, der musste bestraft werden. Das mit seinem Jesus, das konnte nicht gut sein. So. Ja, es sind ja ganz normale Leute, wie du und ich. Es sind ja keine Leute, die schon vorgeformt sind, sondern es ist ganz just ordinary people, ganz normale Leute, die der Herr sich da ausgewählt hat. Aus ganz verschiedenen Bereichen, ganz verschiedenen Lebensjahren auch. Und Petrus wurde dann von diesem Hin und Her und mal eben schnell von diesem Fixen, ich mach das mal eben, wurde er zum Fels. War der Lieblingsjünger Jesu neben Johannes und Jakobus. So sieht das aus in diesem Plan. Gott hat also ganz individuelle Pläne für uns. Einen anderen für Josef, einen nächsten für Paulus und einen dritten für dich und für mich. Für jeden einfach einen ganz individuellen, angepassten Plan. Wir sind keine Kopien, dass du sagst, ja, ich mache das mal so wie Reinhard Bonnke. Du bist keine Kopie, es gibt keinen zweiten Reinhard Bonnke. Es gibt jemanden, der in seine Fußstapfen geht, aber es ist ein anderer Kalender. Kalender ist ein ganz anderer Mensch vom Aufgewachsensein als Reinhard Bonnke. Ja, wir sind keine Kopien oder sogar fehlerhafte Matrizen. Kennt ihr noch die alten Matrizen? Ja, früher aus dem Büro. Die wurden immer schwächer, je häufiger man sie benutzte. Auch so etwas sind wir nicht. Wir sind kein abgeschwächtes Etwas von jemandem, der früher mal ganz groß war, sondern wir sind wirklich originell, wir sind speziell, wir sind einzigartig, ganz persönlich vom Herrn berufen, wir sind fehlerfrei nach Gottes Maßstab. Hast du das gewusst, dass Gott uns fehlerfrei geschaffen hat? Wir sind fehlerfrei nach Gottes Maßstab, das darfst du auch so annehmen. Das darfst du so annehmen. Für Gottes Plan, für Gottes Masterplan für unser Leben ist der Heilige Geist unser Personal Trainer. Das Wort nehmen wir ja so gerne. Der Heilige Geist ist unser Personal Trainer. Wir haben in diesem Plan auch Trainingszeiten einzuhalten. Ja, wenn du deinen Body aufbauen willst, wir haben ja so einige sehr sportliche Herren und Damen hier. Wenn du etwas erreichen willst mit deinem Körper, wenn du Muskelaufbau haben möchtest, musst du regelmäßig trainieren. Oder erzähle ich da was Verkehrtes? Nein, Regelmäßigkeit ist das A und O. Okay, gut. Und wir brauchen Ruhezeiten. Das hören die meisten nicht so gerne, die meisten Sportler. Aber es braucht auch mal 24 Stunden Ruhe, damit wir uns regenerieren können. Und dann braucht es natürlich auch mal ein Messen, einen Wettkampf. Und dieses Schema aus dem Fitnesstraining, dieser Trainingsplan, den können wir auch umsetzen auf unser geistiges Leben. Wir brauchen einen Personal Trainer, das ist der Heilige Geist, der sagt, er hat uns seine Pläne wissen lassen, steht im Wort. Gott hat uns seine Pläne wissen lassen und die Kinder Israel sein Tun und wir gehören zu genau dieser Mannschaft. Er lässt uns seine Pläne wissen, er lässt uns nicht im Ungewissen. Er hat Josef nicht im Ungewissen gelassen. Er hat auch Petrus nicht im Ungewissen gelassen. Er wusste genau, was er zu tun hat. Er hat seinen Herrn zu noch nicht geschliffener Art und Weise. Dann brauchen wir diese Trainingszeiten. Da heißt es, er baut euch selbst auf, euren allerheiligsten Glauben betet in Sprachen. Ist doch eine Trainingszeit, oder? Glauben aufbauen. Trainingszeit ist Aufbauzeit. Und Gottes, komm doch mal zu meinen Füßen, sitz doch mal. Mach doch nicht nur Maria, sondern sei auch mal Martha. Setz dich hin, streck dich aus, lass dich von mir segnen. Ruhezeiten zur Regeneration. Und dann haben wir die Herausforderung oder den Wettkampf, bei dem der Sieger allerdings schon feststeht. Ja? Und das ist, das lesen wir in Matthäus 28 oder in Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an, rüstet euch, ja? Und besiegt den Feind, stellt euch hin vor den Feind, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wie im Fitnessstudio, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Ja? Wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und dieses Schema aus dem Fitnesstraining, dieser Trainingsplan, braucht eben feste Zeiten. Und was wir noch beim Training haben im Fitnessstudio, da wird irgendwann mal gesprochen von diesem Schweinehund. Den musst du unter deine Füße bekommen. Und ich denke, den Schweinehund kennen wir auch im geistigen Bereich. Der Feind, der uns abbringen will von regelmäßigen Bibellesezeiten, der uns abbringen will von regelmäßigen Gebetszeiten, von regelmäßigen Lesezeiten, Gemeinschaftszeiten auch. Ja, wir haben auch einen Schweinehund, einen Feind. Aber der ist unter unseren Füßen, sagt der Herr, der ist unter unseren Füßen. Da muss er aber auch bleiben. Und noch ein Tipp aus dem Fitnessstudio, Kraft durch Wiederholung. Wir bekommen, werden stark in dem Herrn dadurch, dass wir Dinge wiederholen, dass wir Dinge wiederholt hören, wiederholt lesen, wiederholt praktizieren. Wir haben einen Muskelaufbau durch Widerstand. Ja, je höher das Gewicht, umso mehr Muskeln baust du auf. Je höher der Widerstand in deinem geistigen Bereich ist, umso mehr geistige Muskeln kannst du aufbauen. Ja, denn der Herr ist mit dir. Wenn es zu schwer wird, dann nimmt er so seinen kleinen Finger und hebt das Gewicht mal hoch, damit du mal einen Moment entlastet bist und dann darfst du weiter trainieren. Ja? Das ist gut. Kraft durch Wiederholung und Muskelaufbau durch Widerstand. Ruhe und Regenerationszeiten zu seinen Füßen in seiner Gegenwart durch Gebet, Lobpreis und Anbetung. Ja, dieser Plan steht natürlich jetzt nicht im Wort Gottes, aber ich habe das einfach mal aus meinem natürlichen Berufsleben, ist mir schon oft durch den Kopf gegangen. Der Herr nimmt ja auch Dinge aus dem ganz normalen Alltag so und sagt, so ist es. Ja? Seht ihr den Baum, der bringt Früchte. Ja, wenn du gute Wurzeln hast, bringst du Früchte. So ein Beispiel aus meinem täglichen Leben, so dass du das auch nachvollziehen kannst, vielleicht für dich. Diese Lebensläufe, in diesen Lebensläufen ist der Herr die Rettung. Der Herr ist die Rettung für dich. An dieser Ecke steht oder an dieser Wende steht, wo die Richtung sich ändert, wo der Herr das Herz sieht und sieht, oh, er geht mit diesem Herzen, mit diesem Auftrag in die falsche Richtung, ich möchte ihn gerne da haben. Und da steht der Herr und greift dann ein mit den Dingen, die wir gehört haben, mit Licht oder wie auch immer. Okay, und unsere Rettung ist Jesus und Jesus heißt übersetzt, dieser Name Jesus heißt übersetzt, der Herr ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Jesus ist unsere Rettung in unserem Lebenslauf, in unserem alltäglichen Dasein. Diese Aufforderung zu einem außergewöhnlichen Leben bekommt auch Josua. Josua bekommt im ersten Kapitel dreimal die Aufforderung, sei mutig und stark. Das gilt auch heute für uns, wenn wir Ja gesagt haben zu Jesu Herrschaft in uns, dann beginnt dieses Leben, dann fängt dieses göttliche Leben an, dann beginnt dieser Lebenslauf, den der Herr für uns vorbereitet hat. Da brauchen wir Korrektur, da brauchen wir Richtungsweisung durch das Wort. Aber dann beginnt dieser Weg und ganz gleich, was sich in den Weg stellt, ganz gleich, Gott hat eine Lösung und bleibt an deiner Seite. Das ist das Gute im Reich Gottes, wenn du Ja gesagt hast zum Herrn. Ganz gleich, wie das aussieht, wenn du sagst, ja Herr, wo bist du denn? Und jeder von uns hat vielleicht mehr oder weniger diese Zeiten erlebt, wo er sagt, wo bist du denn jetzt Herr? Das kann doch nicht richtig sein. Das ist doch nicht gerecht, was da passiert. Aber trotzdem weißt du in deinem Inneren, der Herr ist bei mir und ich gehe diesen Weg. Schau auf Josef, der in diesem Gefängnis, der immer wieder im Dunkeln war, der immer wieder auch gedemütigt wurde. Er hatte diesen Traum und hat ihn nicht verloren, sondern ist weitergegangen und hat gesagt, der Herr hat gesagt oder ich habe diesen Traum in meinem Herzen und das alleine zählt für mich und nicht die Umstände. Starke Männer. Ich bin mir sicher, es gibt genauso viele Frauen in der Bibel, die so waren. Wenn wir allein Deborah sehen oder ja, Maria, die gesagt hat, geht eigentlich nicht, ach was schäme ich mich, aber du hast gesprochen. Genau. Gott hat eine Lösung, wenn wir an seiner Seite bleiben, dürfen wir die auch erfahren. Wir müssen an seiner Seite bleiben. Wir müssen dranbleiben an diesen Dingen. Denn selbst wenn du etwas erfährst, was ungerecht ist oder was dir sehr zu schaffen macht, heißt es im Wort Gottes, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Und der Gott, der dich gerettet hat, das ist ernst zu nehmen, das ist wirklich ernst zu nehmen, das ist keine billige Abdeckung, jetzt komm mal weiter, das muss dir alles dienen zum Besten, sondern es dient dir wirklich zum Besten. Hat es Josef zum Besten gesessen? Das hat ihm gedient. Es hat ihm gedient. Ich weiß nicht, warum Gott das so gemacht hat, das müsst ihr ihn fragen, wenn ihr bei ihm seid, aber es hat ihm alles, musste ihm dienen, denn das hat alles der Pharao gesehen und ihn dann über alle gesetzt, die ihm wehgetan haben, alle gesetzt, die ihm zugesetzt haben. Es hat ihm gedient. Deswegen nimm Gott beim Wort, sagt, Herr, du sagst, das muss mir dienen, das soll mir dienen, dann erwarte ich, dass es mir dient. Ich erwarte das, Herr, ich erwarte das. Und deshalb, wenn wir diese Zusage Gottes ernst nehmen, dann können wir Vertrauen haben in alle Wegführungen Gottes, auch den weniger angenehmen. Und so lernen wir Glauben und Vertrauen und bauen durch geistige durch Umstände, durch Widerstände unsere geistigen Muskeln auf. Und so können wir auch in allem Danke sagen. Ich hatte mal eine Schwester, wir waren im Gespräch und sie sagte, ja, ich kann da nichts mit anfangen, wenn Gott sagt, dass mir alles dienen muss und dass ich auch noch Danke sagen muss für alles. Ich sage, Moment, nicht für alles Danke sagen. Du musst nicht für die Umstände danken, sondern in den Umständen kannst du Danke sagen, weil du weißt, Gott ist an deiner Seite. Das kannst du sagen. Nicht für die Umstände, nicht danke Herr, dass ich hier in diesem Schacht bin, sondern du kannst Danke sagen, dass der Herr mit im Schacht ist. So wie Daniel in der Löwengrube. Wie kann ein Mensch, der bedroht wird, der lebensbedrohlich bedroht wird, sagen, danke Herr für diese Umstände. Aber er kann in den Umständen sagen, Herr, du bist da. Ich weiß nicht, wie das geht, aber du bist da und der Herr war da. Der Herr war auch im Feuerofen. So, ich möchte da nicht sein in dieser Hitze, in diesem Umstand. Aber Daniel ist mit seinen Kollegen da rausgekommen. Ja? Und es war nicht mal Geruch an ihren Kleidern. Ganz gleich, welche Lebensgeschichte wir anschauen, ist es alles übernatürlich, weil wir einem übernatürlichen Gott dienen, einem übernatürlichen Reich. Wir haben die Wahl, unsere eigenen Pläne zu verfolgen und sagen, Herr, das ist jetzt cool, ich bin bekehrt, jetzt mache ich meine eigenen Pläne. Wir können auch um den Segen Gottes bitten, dass du sagst, Herr, ich bitte dich, dass du meine Pläne segnest, habe ein gutes Gefühl dabei, ich gehe jetzt diesen Weg so. Du hast auch Erfolg vielleicht, kommst auch in den Himmel, keine Frage. Aber Gott schaut in dein Herz und fragt dich, ob er mit dir seinen persönlichen Weg gehen kann. Seinen ganz persönlichen Weg. Und Paulus hatte seinen Weg, hatte gedacht, das ist der Herr. Und auch David hatte das gedacht, dass das der Weg ist. Und Mose hatte das gedacht, aber da gibt es so einen ganz kleinen Unterschied. Frag den Herrn, lass sein Licht leuchten auf deinen Lebenslauf und frag den Herrn, bin ich noch in der Spur, in der du mich haben möchtest? Ist das genau die Spur, die du möchtest? Stimmt nur eins oder das andere? Ich möchte wirklich auf diesem heiligen Weg gehen. Und im Alten Testament lesen wir im Jesaja, wenn wir auf diesem Weg Gottes gehen, da kann kein Feind, auf diesem Weg kann kein Feind gehen. Wir sind nicht angreifbar auf diesem Weg. Das ist gewaltig. Und da arbeiten wir unser Leben lang dran und wir sind mehr oder weniger dort und werden von den Geschwistern auch unterstützt, das ist gut. Aber dieser Weg ist herausfordernd und hängt von deiner persönlichen Beziehung zum Herrn ab. Ganz persönlich. Es ist mehr als Bekehrung und ich komme in den Himmel. Es ist ein ganz persönlicher, übernatürlicher Weg in übernatürlicher Kraft. Josua, ich hatte Josua erwähnt, Josua diente dem Herrn im Zelt. Mehr Nähe gab es im Alten Testament nicht, als in diesem Zelt der Begegnung zu sein. Mit Mose. Er diente im Zelt. Und der Heilige Geist wohnt, wenn wir das auf den neuen Bund übertragen, der Heilige Geist wohnt in uns, in unserem Geist. Und unser Leben, dieses göttliche Leben, ist verborgen mit Christus in Gott, lesen wir im Kolosser 3, Vers 3. Unser Leben, das, was wir leben sollen mit dem Herrn, ist verborgen mit Christus in Gott. Ich bin viele Jahre über diesen Satz gestolpert, habe gedacht, ja was jetzt? Ist es da, ist es offensichtlich, ich bekenne, ich habe, oder ist es verborgen in Gott? Und wenn es verborgen ist, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn an dieses verborgene Leben in Christus? Was ist denn da? Herr, ich komme wirklich in dieses Allerheiligste, was freigemacht ist für uns durch den Kreuzestod. Ich komme dahin und ich sitze vor dir und bitte dich, dass du mir zeigst, was du für Schätze für mich hast, für mein Leben, wo dein Weg ist, wo deine Weite ist. Und wir sind ja auch der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und seine Gesetzmäßigkeiten sind in unseren Sinn geschrieben und in unsere Herzen. Und ich finde das, wenn wir zum Josef zurückgehen, diese Gesetzmäßigkeiten oder dieser Auftrag, der war in Josefs Herz geschrieben, der war da drin. Nur wie der rauskam oder wie es gelebt wurde, das hat Gott dann beschleunigt und das hat Gott dann begleitet. Aber seine Gesetzmäßigkeiten sind in unserem Sinn und in unseren Herzen, Hebräer 8, Vers 10. Gott selbst wohnt also in uns, in unserem zerbrechlichen Körper und Dasein, in diesem instabilen und unvollkommenen. Hat er Wohnung genommen durch den Heiligen Geist, in diesem instabilen, festhalten können an dem, was er uns in unserem Inneren gesagt hat. Haltet daran fest. Wir lernen viel über den Herrn und seine Wege, die so viel höher sind als unsere Wege und seine Gedanken, so viel höher als unsere Gedanken. Das kennen wir auch alles so. Das wusste ich schon im Konfirmationsunterricht. Seine Wege sind höher als meine Wege. Aber auch da die Frage, wie komme ich denn dahin? Wie kommen denn diese hohen Wege in mein Leben? Wie bleibt es denn, bleibt es abstrakt? Oder ist es etwas, was ich erfahren kann, hier, jetzt, zu dieser Zeit? Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. So ganz gleich, wie hoch deine Gedanken sind, Gottes Gedanken sind höher. So viel mehr höher als deine Gedanken. Und diese vertraute Gemeinschaft mit ihm, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, mit Jesus Christus, ist neu für uns, wenn wir in dieses Leben eintreten, wenn wir in unserem bisherigen Leben selbst bestimmt haben. Mir ist das so gegangen, als ich mich bekehrte, dass ich plötzlich merkte, dass es zwar bisher mein Leben bestimmt und das hat mir auch Sicherheit gegeben. Aber jetzt, wo ich den Herrn kenne, muss ich nachdenken, sind das auch Gottes Wege, die ich da gehe? Kann ich so weitergehen oder ist es da etwas, muss da etwas geändert werden, damit der Herr durchkommt, damit der Herr sich in meinem Leben öffnen kann, in meinem Leben ein Wort zu sagen hat, sodass ich wirklich, wie wir gesagt haben im Paulus, dass die Menschen um uns herum sehen, da ist etwas anderes, da ist ein anderer Geist. Ja, da ist ein anderer Geist in ihm. Das ist ein anderes, da kommt was anderes durch. So, diese vertraute Gemeinschaft mit Gott sollte immer weniger neu für uns sein, üben wir ein. Und das ist etwas, wird immer selbstverständlicher, je länger wir mit dem Herrn gehen. Diese Gemeinschaft mit ihm, und er ist wirklich wie ein Personal Coach. So, der sagt, komm, halt durch. Oder setz dich erstmal hin. Jetzt brauchst du Ruhe. Komm, lass mal deinen Puls fühlen. Das geht gar nicht. Komm, leg dich erstmal hin. Leg eine Ruhepause ein und morgen machen wir weiter. So, dieses ganz Persönliche, Anteil nehmen und dafür, darauf achten, dass wir weiterkommen, dass wir nicht stecken bleiben, sondern weiterkommen in unserer Entwicklung, weiterkommen in unserem Lebensplan, in diesem großartigen Plan, den Gott für uns hat. Und zum Schluss möchte ich einfach, dass wir ein paar Minuten ruhig sind, vielleicht 2, 3 Minuten. Lass dir vom Heiligen Geist, diesem Coach in dir, diesem Personal Coach, lass dir doch mal deinen Lebenslauf zeigen und danke Gott für seinen außergewöhnlichen Lebensplan mit dir in der Vergangenheit. Und dann gehe ich kurz weiter mit einem Ausschnitt aus dem Jesaja, der uns ermutigen soll. Und dann habt ihr es geschafft. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir kommen zu dir als deine Kinder. Wir kommen zu dir als den, der uns beisteht, zu dem Heiligen Geist in uns. Und wir bitten dich, dass du unsere geistigen Augen öffnest für das, was, wie du unser Leben siehst. Unsere geistigen Ohren öffnest dafür, was wir hören müssen von dir, Herr. Dass du unseren Mund öffnest, dass wir die Wahrheit reden und nichts als die Wahrheit, die von dir kommt, Herr. Danke, Herr Jesus. Vielleicht könnt ihr das fortsetzen zu Hause, wenn ihr möchtet, wenn ihr ein Bedürfnis habt. Ich lese aus Jesaja 55, Vers 6 bis 13. Suchet den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, wie bei Paulus, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich und schießen Myrten auf. Und so wird dem Herrn zum Ruhm sein, zu einem ewigen Denkzeichen, das nicht ausgelöscht wird. Machen wir uns auf diesen göttlichen Weg, sind mutig und stark wie Josua, und der Herr ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Erde.